Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist einer der größten Spionageskandale in der Geschichte Österreichs. Egisto Ott, der ehemalige Verfassungsschützer, der über Jahre heikle Informationen nach Russland schleust und mit dem brutalen Agentenring rund um Ex-Wirecard-Chef Jan Marszalek gemeinsame Sache macht.
Das heißt, es gab trotz des Ermittlungsverfahrens und trotz auch schon vieler Recherchen zu diesen ganzen Spionagetätigkeiten weiterhin Verhalten von Ott, das eigentlich skrupellos ist.
Mittlerweile sitzt Egisto Ott in Untersuchungshaft. Aber die Ermittlungen, die dazu geführt haben, haben sich lange gezogen. Und nun stellt sich die Frage, wo die politische Verantwortung dafür liegt. Und dabei ist nicht nur die FPÖ im Fokus, die so für ihre Verbindungen nach Russland bekannt ist.
Es gab einen Innenminister, Herbert Kickl von der FPÖ, 18 Monate lang. Und es gab, glaube ich, fast 24 Jahre lang ÖVP-Innenminister. Ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass es so etwas gibt wie eine ministerielle Verantwortung.
Und wer diese politische Verantwortung trägt und was der ehemalige Innenminister Herbert Kickl über Egisto Ott und Jan Marszalek wusste, darüber sprechen wir heute. Wenn man sich auf unserer Website auf derstandard.at über diesen verrückten Fall Egisto Ott informiert, dann findet man aktuell unzählige Artikel, die mehr als im Tagestakt geschrieben werden mit neuen Erkenntnissen. Und viele davon stammen von dir, Fabian Schmidt. Ich bin nicht ganz sicher, wie du es machst. Aber gib uns bitte nochmal den ganz kurzen Überblick. Wie ist es dazu gekommen, dass ein österreichischer Verfassungsschützer mit Verbindungen nach Russland im Gefängnis landet?
Also wir waren ja recht überrascht eigentlich davon, dass Egisto Ott jetzt erneut in U-Haft genommen wurde, kurz vor Ostern. Und es haben sich dann aber eigentlich, ich würde sagen, sogar über den Tagestakt hinausgehend immer wieder Informationen ergeben, warum das so war. Und das ist eigentlich dann immer fantastischer geworden im Sinne von unglaublicher und kaum mehr zu begreifen, was da abgelaufen ist. Was wir jetzt wissen, ist, dass Egisto Ott offenbar mit russischen Agenten zusammengearbeitet hat, die tatsächlich nach Wien gefahren sind, die sich hier Geräte abgeholt haben von Egisto Ott, zum Beispiel gestohlene Smartphones, dreier Spitzenbeamte aus dem Innenministerium, zum Beispiel einen Sina-Laptop, also einen besonders verschlüsselten und sicheren Laptop. Und das alles im Sommer 2022 beziehungsweise im Herbst 2022. Das heißt, es gab trotz des Ermittlungsverfahrens und trotz auch schon vieler Recherchen zu diesen ganzen Spionagetätigkeiten weiterhin Verhalten von Ott, das eigentlich skrupellos ist. Und noch dazu zeigen Chats, dass das alles von Jan Marszalek dirigiert wurde, dem Ex-Wirecard-Manager, der offenbar in Moskau sitzt und von dort aus russische Agenten in Europa steuert. Ja, und all das ist dann zusammengekommen. All das lässt sich aus Chats ablesen, die britische Ermittler sichergestellt haben. Und die haben dann dazu geführt, dass Ott jetzt in Untersuchungshaft ist und dort auch, glaube ich, recht lange bleiben wird.
Ich sag's nochmal, wer alle Details dieser verrückten Geschichte hören will oder lesen will, schaut nochmal in unsere Shownotes und hört in unsere Podcasts rein. Aber Fabian, wie wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da ist Ott eben vor kurzem erst festgenommen worden und da hat es so Spekulationen gegeben, ob er denn nun geständig ist oder kooperiert mit den Behörden. Wie ist es da weitergegangen seitdem?
Also wir können mittlerweile sagen, dass es auf keinen Fall ein Geständnis gab. Ott hat sich verhalten, wie er sich eigentlich eh schon immer verhalten hat in den vergangenen 7 Jahren, in denen gegen ihn ermittelt wird. Das ist so, dass er gegenüber Ermittlern bei beschuldigten Einvernahmen nicht kategorisch ausschließt, etwas zu sagen. Er sagt schon immer wieder etwas, aber er gesteht keine Schuld ein, er übernimmt keine Verantwortung. Er wirft halt einzelne Erklärungen hin, warum dieses oder jenes so gewesen sei. So hat er schon vor längerer Zeit zum Beispiel gesagt, diese 3 gestohlenen Smartphones von Spitzenbeamten, die seien eines Tages bei ihm im Postkasten einfach gelegen, was aus Sicht der Ermittler wenig glaubwürdig ist. Und so ist es auch jetzt, dass er ein paar Dinge gesagt hat, zum Beispiel zu diesem hochgeheimen Sina-Laptop. Da hat er gemeint, ja, da gab es insgesamt 5 Geräte und einer sei zu einem Informanten gegangen, einer angeblich zu einem Investigativjournalisten, zwei Geräte habe er noch. Also solche Dinge sagt er dann schon, aber man weiß nie, ob das jetzt der Versuch einer Erklärung ist oder ob es quasi eine weitere Verwirrung stiften soll.
Aber heißt es, in diesen ersten Befragungen und so weiter, hat sich Otter irgendwie verteidigen können? Hat er irgendwelche von diesen Vorwürfen seit der Festnahme entkräften können oder das versucht?
Also wenn es den Versuch gab bislang, von dem, was wir einsehen konnten, dann war er, glaube ich, doch relativ halbherzig. Es war noch dazu dann auch so, dass ein Anwalt von Ott das Mandat niedergelegt hat, dass Ott also einen neuen Anwalt hat, der sich erst einlesen muss in diesen gigantischen Akt. Und Ott hat ja damals uns gegenüber, als wir die große Marschalek-Recherche gemacht haben, vor ein paar Monaten vehement bestritten, dass er russischer Spion ist und zu vielen anderen Vorwürfen gesagt, diese seien quasi aus dem Kontext gerissen oder seien ja gar nichts Schlimmes, könne ja jeder zum Beispiel im Firmenbuch nachschauen und so weiter und so fort. Aber so wirklich hingesetzt und sich zu allen einzelnen Vorwürfen geäußert, hat er sich noch nicht. Und man muss auch sagen, in diesen Dokumenten gibt es nicht nur die Chats aus Großbritannien, die zeigen, was da im Sommer 2022 passiert ist, eben mit der Übergabe von Geräten an russische Agenten, sondern sie zeigen auch, dass die Vorwürfe, die Ott im Jahr 2017 schon gemacht wurden, weitaus brisanter sind, als wir bislang gewusst haben. Da hat er zum Beispiel einen Ex-Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gejagt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat versucht zu recherchieren, wo sich der aufhält, hat einen anderen beauftragt, auch mehr herauszufinden zum Aufenthaltsort dieses früheren russischen Agenten. Dieser Mitarbeiter ist dann auch suspendiert worden, ist, glaube ich, mittlerweile in Pension. Und für die Ermittler ist relativ eindeutig, dass schon 2017 Ott über Daten verfügt hat, die er nur direkt von russischen Diensten bekommen haben kann. Also es ist vermutlich viel enger und viel intensiver schon seit längerer Zeit, als wir geahnt haben.
Und es hat ja deswegen im Jahr 2017 auch schon mal eine Suspendierung gegeben, die dann aber später wieder aufgehoben wurde und Ott konnte wieder im Umfeld des Innenministeriums in den Dienst zurückkehren. Darüber müssen wir heute auch noch reden, ein bisschen später. Aber Fabian, wir haben heute über die Ermittlungen hinaus einen sehr interessanten Tag, weil heute am Donnerstag im U-Ausschuss ein gewisser FPÖ-Chef Herbert Kickl befragt wird. Und der hat ja auch eine Vorgeschichte mit Egisto Ott, soweit ich weiß. Kannst du uns da nochmal erinnern, was es mit dieser BVT-Razzia vor einigen Jahren auf sich hatte?
Ja, also Herbert Kickl ist ja im Dezember 2017 unter Türkis-Blau Innenminister geworden. Er war der erste Nicht-ÖVP-Innenminister seit 17 Jahren. Und zu dieser Zeit war gerade ein Dossier im Umlauf, ein Konvolut, das anonym verschickt wurde an Staatsanwaltschaften, Politiker, Journalisten und so weiter, in dem ganz viele, ganz schlimme Vorwürfe formuliert waren gegen Beamte des Innenministeriums und Verfassungsschützer. Kickl und sein Umfeld haben von diesem Konvolut erfahren, haben erfahren, dass es da ein Ermittlungsverfahren bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt dazu, das aber so quasi vor sich hingedümpelt ist. Also die WKStA ist da nicht wirklich weitergekommen. Und dann in den folgenden Wochen, Jahresbeginn 2018, sind plötzlich Zeugen aufgetaucht, die bei der WKStA aussagen wollten zu den Vorwürfen im Konvolut. Und diese Zeugen sind vermittelt worden vom Umfeld von Herbert Kickl, also zum Beispiel vom Büro seines Generalsekretärs. Teils wurden die Zeugen von einem Mitarbeiter auch zu WKStA begleitet. Und dort haben sie dann ihre Kollegen belastet, teilweise eben die Sachen aus den Dossiers bestätigt. Und dann kam es ja in Folge aufgrund dieser Zeugenaussagen zur berüchtigten Razzia im BVT, wo sehr viele Unterlagen durchwühlt wurden, was eine Sicherheitskatastrophe war und wo es auch zur Suspendierung kam von wichtigen Persönlichkeiten im BVT, nicht zuletzt BVT-Direktor Peter Kriedling. Und was wir heute wissen, ist erstens, dass Egisto Ott mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Erstellung dieses Konvoluts beteiligt war. Da gibt es ein Gutachten der Staatsanwaltschaft, das ihn sogar als Verfasser identifiziert haben will. Und zweitens, dass die Zeugen, die da aufgetaucht sind, fast alle eine Verbindung gehabt haben zu Ott oder zu Marschalek. Da war Martin Weiß, der dann wenig später offiziell für Marschalek zu arbeiten begonnen hat. Da war Ria Peterlik, deren Vater mit Marschalek geschäftlich in Verbindung war. Und da war zum Beispiel ein IT-Techniker namens Anton H., der eng mit Ott befreundet gewesen ist und der mutmaßlich auch die 3 Smartphones gestohlen hat, die Ott dann später den Russen übergeben hat. Also diese ganze BVD-Razzia umweht irgendwie ein Hauch von einer, man muss es mittlerweile fast sagen, einer russischen Einflussoperation. Da führen viele Wege Richtung Marschalek und Ott.
Also halten wir mal fest, ein russischer Maulwurf im österreichischen Geheimdienst versucht, den Geheimdienst auf den Kopf zu stellen, zu schädigen. Und ein Innenminister sorgt quasi dafür, dass das dann auch so umgesetzt wird, aus verschiedenen Motiven heraus. Ein Innenminister aus einer Partei, die selbst enge Verbindungen zu Russland hat. Das ist ja bei der FPÖ kein Geheimnis. Fabian, was glaubst du, hat Herbert Kickl zu dieser Zeit über die Umtriebe von Egisto Ott und diese Verbindungen nach Russland gewusst? Oder anders gefragt, kann es sein, dass Herbert Kickl und die FPÖ selbst eine Verbindung bis nach Moskau gehabt haben zu Jan Marschalek?
Also ich persönlich glaube nicht, dass Herbert Kickl das wusste. Ich glaube auch nicht, dass er es so gemacht hätte, wenn er es gewusst hätte. Aber ich glaube, dass sich durch all das einfach eine Chance geboten hat, da jetzt im Verfassungsschutz aufzuräumen, unter Anführungszeichen, und umzufärben. Und dass Kickl und sein Team diese Chance genutzt haben. Herbert Kickl sagt immer wieder, er hat Marschalek nie getroffen. Wir haben auch keinerlei Hinweis, dass Kickl Marschalek getroffen hätte. Es gab da ja auch verschiedene Fraktionen und Strömungen innerhalb der FPÖ, die mal mehr, mal weniger gut miteinander ausgekommen sind. Marschalek ist da eher einer anderen Ecke zuzuordnen, nämlich quasi der Ecke um Johann Gudenus, den damaligen Clubobmann, der ja auch über das Ibiza-Video gestolpert ist, vielsagenderweise. Was wir wissen ist, dass Gudenus Marschalek mit dem Innenministerium vernetzt hat. Gudenus ist quasi zu Kickls Bürochef Reinhard Teufel gekommen damals und hat gesagt, er hat einen an der Hand, der total großartige Ideen zur Flüchtlingspolitik hat und der geopolitisch so gut vernetzt sei. Und das war eben Jan Marschalek. Und da hat es dann sogar einen Termin gegeben im Innenministerium mit Teufel, mit Gudenus, mit dem Chef der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, mit Marschalek und mit Beamten, aber daraus sei dann eben nichts geworden und da ist Kickl quasi darüber informiert worden, dass das jetzt kein weltbewegender Termin gewesen sei. Aber man sieht schon, also ich glaube, die Verbindungen zu Marschalek sind in einer anderen Ecke zu verorten und ich glaube, dass man die Verbindung zwischen Ott und Marschalek damals nicht machen konnte und dass damals sehr viele frustrierte Beamte quasi gehofft haben, sie können sich jetzt revanchieren, da gibt es jetzt einen neuen Chef, der vielleicht diese angeblichen schwarzen Netzwerke oder der diese faktische auch vielen parteipolitischen Besetzungen, der da etwas verändert an diesem System und die halt zu Kickl und seinem Team gekommen sind und da ihre vielen Erlebnisse vorgetragen haben und dass Ott da eben einer von denen war, der sich auch gut ausgekannt hat noch dazu und dass man ihn deshalb quasi mit offenen Armen empfangen hat.
Was hat es mit dieser österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft auf sich? Hat das auch eine FPÖ-Verbindung?
Naja, das ist eine sehr gute Frage, was die ORFG, die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, war oder ist. Es war ein Ort, wo sich Politiker und Wirtschaftstreibende aus Österreich mit ihren russischen Pendants vernetzt haben. Es gibt einige, die sagen, dass solche Freundschaftsgesellschaften allgemein ein guter Rekrutierungsort sind für verschiedene Nachrichtendienste. Man kann auf jeden Fall sagen, dass viele der Personen, über die wir hier sprechen, in der ORFG versammelt waren. Marschalek, Gudenus, auch Markus Braun von Wirecard, aber auch zum Beispiel René Benko-Signer war Unterstützer der ORFG. Aber genauso auch natürlich viele ÖVP-nahe Wirtschaftstreibende oder Politiker und auch SPÖ-Politiker. Und unter dem Marschalek-Skandal ist die ORFG dann ziemlich zersplittert, vor allem weil ihr Präsident, ihr damaliger Florian Stermann, auch intensive Geschäftsbeziehungen zu Marschalek hatte und gleichzeitig eine Art Postbote zwischen Marschalek und Gudenus war. Der soll nämlich Informationen aus dem BVT, aus dem Inneren weitergeleitet haben.
Fabian, wenn uns jetzt bewusst ist, dass mit Egisto Ott wirklich über Jahre lang ein Mensch im Verfassungsschutz gesessen ist, der sehr enge Verbindungen nach Russland haben soll, der dann aus dem Verfassungsschutz suspendiert wurde, aber trotzdem noch in diesem ganzen Geheimdienstumfeld gut vernetzt war und sich Informationen holen könnte. Wie können wir uns dann eigentlich sicher sein, dass nicht bis heute und bis in die Zukunft noch russische Maulwürfe im Verfassungsschutz sitzen? Also wie sollen uns andere Geheimdienste da ernst nehmen und mit uns Informationen teilen und zusammenarbeiten in Österreich?
Ja, ich glaube, dass man es sowieso schwer verhindern kann, dass es Überläufer gibt. Also es gibt ja dieselben Probleme oder ähnliche Probleme auch in Deutschland beim BND zum Beispiel, wo Russland-Spione enttarnt wurden. Aber das hier ist natürlich schon ein besonderer Fall, auch weil es so lang vor sich hinging und weil es doch ein eher breites Netzwerk zu sein scheint. Ja, es muss einfach, glaube ich, eine bessere Aufsicht geben. Und ich glaube, die aktuelle Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, also der BVD-Nachfolgerin, ist da schon sehr bemüht, das auszuschließen, sehr bemüht, ihr Personal eingehend zu prüfen. Aber es ist natürlich ein gewaltiges Sicherheitsleck, das da passiert ist. Man muss ja auch denken, dass Egisto Ott zum Beispiel ja jetzt nicht nur das, was wir wissen, an Geräten übergeben haben könnte, sondern einfach auch sehr viele Informationen. Das ist ja auch für seine früheren Kollegen sehr unangenehm. Vermutlich wissen die russischen Dienste jetzt ganz genau, wer im BVD für welche Sachen zuständig war, plus wo die wohnen, was ihre Telefonnummern sind, was ihre Schwachpunkte sind, vielleicht wie ihre Verwandtschaftsverhältnisse sind. Also das ist einfach eine Katastrophe. Da kommen auch sehr viele unschuldige Menschen in die Ziehung, nämlich so engagierte Verfassungsschützer und Verfassungsschützerinnen, von denen wir jetzt sehr wenig geredet haben in den vergangenen Tagen und Wochen. Und gleichzeitig natürlich mit Blick auf ganz Österreich stellen sich auch sehr viele Fragen, die heftig sind. Wofür hat Russland das Wissen genutzt? Was befindet sich vielleicht auf den zwei Smartphones, deren Inhalt wir nicht kennen? Wir kennen ja nur die Chats vom Handy von Michael Kleubmüller, dem langjährigen Kabinettschef. Wir kennen nicht Inhalte vom Smartphone zum Beispiel von Bundespolizeidirektor Michael Takatsch, der ja noch dazu auch gut mit der Familie Nehammer befreundet ist. Also es sind da schon sehr viele offene Fragen, die bleiben und die, wenn man darüber nachdenkt, nicht besonders beruhigend sind.
Und obendrauf noch diese mutmaßlichen Verbindungen in die Politik, über die wir heute gesprochen haben, womöglich auch zur FPÖ. Deren Chef Herbert Kickl ist heute im Untersuchungsausschuss im Parlament befragt worden. Auch zu Russland hat er ein paar Sätze gesagt. Ich habe da ein Zitat für Sie, nämlich: Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Russland, sagt Herbert Kickl. Und was Egisto Ott angeht, sagt Kickl, er habe ihn nicht gekannt. Und noch ein Zitat: Da, wo Russland, Spion Marschalek und Wirecard draufsteht, ist zu 98% ÖVP drinnen, sagt Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef sieht also bei seiner Partei keine Verantwortung für die Spionageskandale in Österreich. Die neuesten Updates aus dem U-Ausschuss können Sie immer auf der Standard.at nachlesen. Und wir hier im Podcast müssen jetzt gleich noch über die Rolle der ÖVP ausführlicher sprechen. In der Zwischenzeit aber schon mal, Fabian Schmidt, vielen Dank dir für die unermüdliche Arbeit in der Causa Egisto Ott.
Sehr gern.
Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Also wir haben jetzt schon viel gehört über die Rolle der FPÖ und auch von Herbert Kickl in dieser ganzen Spionage-Causa. Aber dann ist dann noch etwas Interessantes passiert in den letzten Tagen. Darüber hat man auch im Standard lesen können, weil nämlich du, Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin, geschrieben hast, dass auch die ÖVP eine größere Rolle spielt in dieser ganzen Causa, als man vielleicht zugeben will. Wie hast du das gemeint?
Dafür muss man einen Blick in die Ermittlungsakten gegen Egisto Ott werfen und dann weiß man, dass er offensichtlich mit seinen illegalen Tätigkeiten schon 2015, 2016 begonnen hat. Das war zu einem Zeitpunkt, als die ÖVP das Innenministerium gestellt hat. Also man muss die Dinge ein bisschen in ein Verhältnis bringen. Es gab einen Innenminister, Herbert Kickl von der FPÖ, 18 Monate lang und es gab, glaube ich, fast 24 Jahre lang ÖVP-Innenminister. Und zu dem Zeitpunkt, als Egisto Ott mutmaßlich begonnen hat, für Russland zu spionieren, indem er eben begonnen hat, illegal Datenabfragen zu machen, was er nur tun konnte, weil er ja Mitglied des Verfassungsschutzes war und da entsprechende Berechtigungen hatte, war Wolfgang Sobotka, der jetzige ÖVP-Nationalratspräsident, Innenminister. Nun war es ja so, dass es sehr wohl Verdachtsmomente gegeben hat gegen Ott und man ihn auch suspendiert hat. Also das hat Sobotka unterschrieben, er wurde suspendiert. Allerdings war diese Suspendierung offensichtlich so schlecht begründet, dass das Bundesverwaltungsgericht das wieder aufgehoben hat. Und was ist danach passiert? Danach hat man ihn einfach wieder ins Amt gehoben, also nicht im Verfassungsschutz, das nicht, aber direkt im Innenministerium, auch mit allen Berechtigungen dieser Welt, und hat ihn einfach aus den Augen verloren. Der konnte ganz offensichtlich schalten und walten, wie er wollte. Und das ist doch sehr erstaunlich, weil ich mir denke, wenn man mal einem Mitarbeiter so sehr misstraut, dass man versucht, ihn zu suspendieren, dann wird man den, auch wenn einem das nicht gelungen ist, weiter unter Beobachtung halten. Das ist nicht geschehen. Das heißt, er ist auch nicht noch einmal suspendiert worden und so konnte er eben jahrelang offensichtlich oder mutmaßlich, es gilt ja wie immer die Unschuldsvermutung, seine Informationen, die er abgegriffen hat, aus allen möglichen hochgeheimen Dateien an Russland verkaufen.
Bis vor ganz kurzem, als er dann festgenommen worden ist. Und in Reaktion auf das Ganze haben wir jetzt in den letzten Tagen auch mehrere Interviews gesehen von führenden ÖVP-Politikern, die da eben betonen, dass die FPÖ die Hauptverantwortung trägt an diesen Missständen im Verfassungsschutz. Kann man sich da als die Partei, die über so viele Jahre hinweg die InnenministerInnen gestellt hat, wirklich so leicht aus der Affäre ziehen?
Naja, was das Hauptargument ist, und da hat die ÖVP schon einen wichtigen Punkt, also es war Herbert Kickl, es war ein blauer Innenminister, der versucht hat, eben den Verfassungsschutz auch zu zerschlagen und zu schädigen. Und das ist schon auch nochmal was anderes als sozusagen schlampig darüber hinwegzusehen, was da möglicherweise für Leute beschäftigt sind. Das ist eine andere Qualität. Aber ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass es so etwas gibt wie eine ministerielle Verantwortung. Und da versucht die ÖVP das einfach auch ein bisschen zu vernebeln und zu sagen, na ja, aber wir haben ja Ott suspendiert und es ging halt leider nicht, weil ein Höchstgericht da irgendwie gesagt hat, geht nicht. Und jetzt, Sie werden vielleicht gehört haben, Innenminister Kahner hat ja in der ZIB 2 das sehr wortreich erklärt.
Jetzt war es möglich, durch penibelste akribische Ermittlungen auch einen Haftbefehl durch die Justiz erstellen zu lassen, sodass es jetzt zur Verhaftung gekommen ist.
Seien wir doch froh, dass
etwas aufgedeckt wurde.
Das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis das aufgedeckt wurde, weil Herr Ott hat offensichtlich...
Jahrelange akribische Ermittlungsarbeit der Behörden und alles so super und nur deshalb hat man ihn jetzt dingfest gemacht. Auch da versucht man darüber hinwegzutäuschen, dass eben tatsächlich in so einem heiklen Fall offensichtlich viel zu lange ermittelt wurde und offensichtlich es auch der entscheidenden Informationen eines befreundeten Nachrichtendienstes, nämlich der Briten, bedurfte, um tatsächliche Nägel mit Köpfen zu machen. Und das ist das, was also in allen Wortmeldungen, sei es eben vom bereits erwähnten jetzigen ÖVP-Innenminister Karner, aber auch vom ÖVP-Generalsekretär Stocker versucht wird, zu verschleiern, zu vernebeln. Es ist ein bisschen eine Halte-den-Dieb-Strategie, die Schuld auf andere schieben und im schlechtesten Fall auf die Interviewer loszugehen und in Frage zu stellen, was die für blöde Fragen stellen.
Aber das heißt, was jetzt die mögliche eigene Verantwortung auch der ÖVP angeht, putzt man sich quasi ab? Ist das so quasi die Kommunikationsstrategie? Wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun.
Ja, das ist sicher auch dem Wahlkampf geschuldet. Also damit man hier quasi mit strahlend weißer Weste aussteckt und sagt, das ist nicht unser Skandal, sondern das ist ein FPÖ-Skandal. Die FPÖ steht ja hier auch zu Recht im Fokus. Wie gesagt, nochmals, da gab es diesen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei. Da gibt es offenbar sehr, sehr große Verflechtungen auch von FPÖ-Spitzenpersonal mit Russland, mit vor allem Putins Russland. Insofern zahlt das ein auf die Argumentation der ÖVP. Was mir nur Sorgen bereitet ist, ich denke mir, wir müssen ja daran interessiert sein, einen Staatsschutz aufzubauen, einen Verfassungsschutz aufzubauen, der so dicht ist, dass wir auch im internationalen Konzert wieder ernst genommen werden und nicht als weakest link, als schwächstes Glied in der Kette gelten. Und das wird nur gelingen, wenn man ein gewisses Maß an Selbstreflexion hat und wenn man auch erkennt, dass man selbst Fehler gemacht hat. Und das stünde der ÖVP, wie gesagt, nach mehr als 2 Jahrzehnten Innenministeriumsverantwortung sehr wohl an.
Und glaubst du, dass in diesem ganzen Geheimdienstchaos noch jemand die Verantwortung übernehmen wird? Oder wird dieser Spionageskandal noch Folgen haben? Wird es sich vielleicht auf die Wahlen im kommenden Herbst auswirken, wo ja auch die FPÖ die Umfragen anführt und bei der ÖVP die große Frage ist, ob sie mit der FPÖ nach der Wahl koalieren wird, auch wenn sie jetzt sagt, sie wird es nicht tun?
Nun, lassen Sie es mich mal abseits von den Wahlen beantworten. Ich glaube, also das gesetzgebende Organ, der Nationalrat, muss sich da auch selber ernst nehmen und Wahlen hin oder her einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Einen Untersuchungsausschuss, der gleich nach den Nationalratswahlen quasi seine Arbeit aufnimmt und diese Sache aufarbeitet. Sonst nehmen wir uns ja selbst nicht ernst, wenn wir das nicht tun. Und die Geschichte mit den Wahlen würde ich so interpretieren. Also ich glaube, die FPÖ-Fans, die sozusagen eh schon im blauen Lager sind und die, egal was die FPÖ sagt, die Umfragewerte stützen, die wird man wahrscheinlich hier nicht gewinnen. Also jetzt, um auf Seiten der ÖVP zu sprechen, also die ÖVP wird das wahrscheinlich nicht schaffen, indem sie alles auf die FPÖ schiebt, zu sagen, okay, kommt, wählt's lieber uns. Wir sind doch die Anständigen und die Staatstragenden. Das wird nur mit denen gelingen, die noch nicht überzeugt sind und die vielleicht sagen, na puh, diese Russland-Connection und so, das ist wirklich nicht ganz koscher. Aber die Problematik ist die, wie gesagt, man soll die Menschen nicht unterschätzen. Wählerinnen und Wähler sind klug und die schauen sich schon ganz genau an, was so passiert. Und dafür spricht ja auch, dass es eine gewisse Verdrossenheit gibt. Also die sehen sich auch im Detail an, wer hängt wo überall drinnen oder wer hat wo überall auch vielleicht nicht ganz korrekt gehandelt. Und das könnte natürlich schon auch die ÖVP treffen.
Dieser mögliche Geheimdienst- oder Russland-Urausschuss, den du angesprochen hast, der wird sich vor den Wahlen im Herbst ziemlich sicher nicht mehr ausgehen. Aber das heißt, dass es danach nochmal ziemlich spannend werden wird, was die Aufarbeitung der Spionageskandale in Österreich angeht. Petra Stöber, vielen Dank dir wie immer für die sehr pointierte Analyse heute.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und wenn Sie Thema des Tages mal live erleben wollen, dann gibt es diese Möglichkeit Anfang Mai am Journalismusfest in Innsbruck. Da werden wir eine Live-Podcast-Folge aufzeichnen, in der wir die Frage beantworten, ob unserer Welt angesichts der vielen Krisen, die es gerade gibt, der dritte Weltkrieg droht. Thema des Tages live gibt es am 4. Mai um 19 Uhr in Innsbruck. Mehr Infos finden Sie online und der Eintritt ist frei. Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Mittwoch gab es im EU-Parlament in Straßburg eine historische Zitterpartie. Da wurde die große Migrationsreform beschlossen. Geplant sind sogenannte Auffanglager an der EU-Außengrenze, wo AsylwerberInnen im Schnellverfahren abgefertigt werden sollen. Im Gegenzug gibt es Mechanismen zur Aufteilung von Geflüchteten auf alle Mitgliedsländer sowie Ausgleichszahlungen, wenn berechtigte AsylantInnen nicht aufgenommen werden. Bis kurz vor dem Ende war bei der Abstimmung nicht klar, ob die Reform durchgeht, denn einerseits haben sich viele rechte Parteien dagegen ausgesprochen, weil ihnen das Paket nicht weit genug geht, aber aus österreichischer Sicht haben etwa auch die Grünen nicht dafür gestimmt, weil das Paket die Rechte von Geflüchteten zu stark verletzen würde, wie sie meinen. Am Ende ist die Abstimmung knapp pro Migrationspaket ausgegangen. Jetzt müssen nur noch die EU-Mitgliedsländer zustimmen, bevor das Paket umgesetzt wird. Zweitens, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich gibt es prominente Abgänge. Die bekannten StaatsanwältInnen Gregor Adamovic und Christine Jilek hören dort auf. Sie waren etwa an der Anklage gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz und bei der Aufarbeitung der ÖVP-Umfragenaffäre beteiligt. Darüber hinaus waren beide aber auch dafür bekannt, sich gegen politische Angriffe und Einflussnahme auf ihre Behörde einzusetzen. Sie dürften sich auch aus dem Justizministerium, das ihnen übergeordnet war, mehr Rückendeckung gewünscht haben, als das bis zu ihrem Abgang nun der Fall war. Zuletzt hat die WKStA Schlagzeilen gemacht, weil sie ihre Entscheidung über einen möglichen Kronzeugenstatus für den Kurz-Intimus Thomas Schmidt getroffen hat. Das Ergebnis wurde aber noch nicht kommuniziert und wird jetzt von der Oberstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium geprüft. Und drittens, wenn Sie noch überlegen, wo Sie dieses Jahr auf Urlaub fahren sollen, dann habe ich vielleicht eine Entscheidungshilfe für Sie. Denn eine Reisebuchungswebsite hat eine Umfrage veröffentlicht, in welchen europäischen Hauptstädten das Bier am günstigsten ist. Das Problem dabei, der erste Platz mit knapp 1 Euro pro halben Liter geht an die belarussische Hauptstadt Minsk. Und Belarus wird immerhin als die letzte Diktatur Europas bezeichnet, die auch immer wieder als Satellitenstaat von Russland auftritt. Weniger autoritär, aber trotzdem günstig kann man sein Bier zum Beispiel im moldawischen Chișinău trinken. Dort zahlt man 1,30 Euro für ein Pinte, so etwa einen halben Liter. Und ähnlich günstig gibt es das Bier in Baku in Aserbaidschan oder im georgischen Tiflis. Also Osteuropa ist ein guter Tipp für den Sommerurlaub. Am teuersten ist das Bier laut der Studie in Nordeuropa, zum Beispiel in Helsinki, in Oslo oder in Reykjavik in Island, wo man über 10 Euro für ein Pint zahlt. Aber dafür ist die Natur dort wenigstens schön. Die ganze Bierumfrage können Sie auf derstandard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann habe ich 2 Empfehlungen für Sie. Einmal gibt es in Besser Leben Tipps, wie man es schafft, Kritik nicht persönlich zu nehmen, ein sehr wichtiges Thema für mich, oder in unserem anderen Podcast Serienreif einen Blick auf die große Chance zusammen mit dem ORF-Moderator Andy Knoll. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann schicken Sie die gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.